Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ja, liebe Geschwister, in den letzten drei Predigten ging es ja um das Buch Daniel. Und da haben wir ja bereits in eindrücklicher Weise gesehen, dass Daniel und seine drei Freunde ja für uns heute ein Modell sind, wie man wirklich, wie Menschen, die wirklich an den Herrn Jesus Christus glauben, wie sie also in einer komplett multireligiösen, säkularen, dominanten, endzeitlich ausgerichteten Welt getrost, gestärkt, ermutigt ihren Weg gehen können, wie sie vor allen Dingen ihr Leben von Gott her sehen, wie sie es von Gott her führen und lenken und wie sie auch ihr Leben zum Ziel bringen können. Und heute Morgen soll es um eine weitere Person gehen, die man ja eigentlich auch nicht übersehen bzw. übergehen kann. Es soll nämlich um den babylonischen Großkönig Nebukadnezar gehen. Denn gerade er zeigt uns, dass es einen wunden Punkt im Herzen des Menschen gibt, nicht an dem sich oder in dem sich das besonders das Hässliche der Sünde und das Wesen der Schuld also deutlich zeigt, nämlich das ist der Stolz. Der Stolz, ja, der nicht immer offen erkennbar ist, weil er sich auch ja ganz geschickt hinter einer Fassade der Demut verbergen kann. Bei jenem jungen Pharao war das noch erkennbar. Dieser junge Pharao war schwer erkrankt und Gott hat ihn aus dieser schweren Krankheit noch einmal herausgeholt. Und während des Krankenhausaufenthaltes bekam er hin und wieder Besuch von einem älteren Kollegen. Und der freute sich also, dass es ihm, dem jüngeren Kollegen, zusehends besser ging. Und während dieser Besuche sprach man viel über viele Dinge, so zum Beispiel auch über die Dienste im Reiche Gottes, unter anderem auch über die Dienste, die Gott eventuell für diesen jungen Pfarrer bereithielte. Und daraufhin der junge Pfarrer ganz enthusiastisch: Ja, ja, ich fühle es, dass Gott noch meiner bedarf. Ja, und daraufhin die Antwort des älteren Kollegen: Mein lieber Bruder, in meiner Bibel stehen die Worte, der Herr bedarf seiner nur ein einziges Mal, und da beziehen sie sich auf einen Esel. Da wurde der natürlich ganz ruhig und nachdenklich und mit seinen Äußerungen war er in Zukunft etwas vorsichtiger. Aber dass es an dieser Stelle von vornherein klar wird, wenn wir heute von Stolz reden, dann ist damit nicht der Stolz so in seiner Umgangssprache gemeint, dass jemand sagt, ich bin stolz darauf, dass alles heute so wunderbar geklappt hat. Ja, da steckt vielleicht auch ein bisschen Dankbarkeit mit drin. Nein, wenn wir heute von Stolz reden, dann ist Stolz gemeint im Sinne von selbstgerechtem Hochmut. Griechisch kennen wir dieses Wort Hybris. Und Nebukadnezar ist wirklich eine hervorragende Fallstudie, wie ein stolzer Mensch durch den lebendigen Gott gedemütigt wird. Aber zunächst mal wollen wir den Text lesen, der heutigen Predigt zugrunde liegt, und das ist Daniel 4. Auch hier lesen wir nicht das gesamte Kapitel so, wie wir es in der Vergangenheit gehandhabt haben, immer nur so ein Auszug, einige Verse. Ich hoffe, dass sie auch heute so gewählt sind, dass der Zusammenhang nicht verloren geht. Also Daniel 4. Da lesen wir: Ich, Nebukadnezar, da ich gute Ruhe hatte in meinem Hause und es Wohlstand auf meiner Burg, sah einen Traum und erschrak, und die Gedanken, die ich auf meinem Bette hatte und das Gesicht, so ich gesehen hatte, betrübten mich. Und ich erzählte vor Belsatscha, also Daniel, meinen Traum. Belsatscha, du Oberster unter den Sternsehern, von dem ich weiß, dass du den Geist der heiligen Götter hast und dir nichts verborgen ist, sage, was das Gesicht meines Traumes, das ich gesehen habe, bedeutet. Da entsetzte sich Daniel, der sonst Belsatscha heißt, bei einer Stunde lang, und seine Gedanken betrübten ihn. Aber der König sprach: Belsatschar, lass dich den Traum und seine Deutung nicht betrüben. Belsatschar fing an und sprach: Ach, mein Herr, dass der Traum deinen Feinden und seine Deutung deinen Widersachern gelte. Der Baum, den du gesehen hast, dass er groß und mächtig ward und seine Höhe an den Himmel reichte und dass er sich über die Erde breitete und seine Äste schön waren und seine Früchte viel, davon alles zu essen hatte und die Tiere auf dem Felde unter ihm wohnten und die Vögel des Himmels auf seinen Ästen saßen. Das bist du, König, der du so groß und mächtig geworden, denn deine Macht ist groß und reicht an den Himmel und deine Gewalt langt bis an der Weltende. Dass aber der König einen heiligen Wächter gesehen hat, vom Himmel herabfahren und sagen: Haut den Baum um und verderbt ihn, doch den Stock mit seinen Wurzeln lasst in der Erde bleiben. Er aber soll in eisernen und ehernen Ketten auf dem Felde im Gras gehen und unter dem Tau des Himmels liegen und nass werden und sich mit den Tieren auf dem Felde weiden, bis über ihn 7 Zeiten um sind. Das ist die Deutung, Herr König, und solcher Rat des Höchsten geht über meinen Herrn König. Man wird dich von den Leuten stoßen, du musst bei den Tieren auf dem Felde bleiben, und man wird dich Gras essen lassen wie die Ochsen und wirst unter dem Tau des Himmels liegen und nass werden, bis über dir 7 Zeiten um sind, auf dass du erkennst, dass der Höchste Gewalt hat über der Menschen Königreiche und gibt, wem er sie will. Dass aber gesagt ist, man solle dennoch den Stock des Baumes mit seinen Wurzeln bleiben lassen, dein Königreich soll dir bleiben, wenn du erkannt hast die Gewalt im Himmel. Darum, Herr König, lass dir meinen Rat gefallen und mache dich los von deinen Sünden durch Gerechtigkeit und ledig von deiner Missetat durch Wohltat an den Armen, so wird dein Glück lange währen. Dies alles widerfuhr dem König Nebukadnezar. Nach dieser Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen auf gen Himmel und kam wieder zur Vernunft und lobte den Höchsten. Ich pries und ehrte den, der ewiglich lebt, des Gewalt ewig ist und des Reich für und für wert, gegen welchen alle, so auf Erden wohnen, als nichts zu rechnen sind. Er macht es, wie er will, mit den Kräften im Himmel und mit denen, so auf Erden wohnen. Und niemand kann seine Hand wehren, noch zu ihm sagen: Was machst du? Zur selben Zeit kam ich wieder zur Vernunft, auch zu meinen königlichen Ehren, zu meiner Herrlichkeit und zu meiner Gestalt. Und meine Räte und Gewaltigen suchten mich, und ich ward wieder in mein Königreich gesetzt. Und ich überkam noch größere Herrlichkeit. Darum lobe ich Nebukadnezar und ehre und preise den König des Himmels. Denn all sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind recht. Und wer stolz ist, den kann er demütigen. Wir wollen noch mal still werden. Herr Jesus Christus, so wollen wir dir von Herzen danken, dass wir jetzt diesen Text betrachten dürfen und danken dir, dass du es bist, der uns dieses Wort aufschließt. Und so dürfen wir dich jetzt herzlich bitten, dass du uns die nötige Aufmerksamkeit und Konzentration schenkst, dass du alles Störende uns von uns nimmst, damit wir wirklich verstehen und vor allen Dingen es auch in unseren Herzen bewahren und in unseren Herzen bewegen. Dass auch dieses Wort wirklich unser tägliches Leben bestimmt und prägt. Und danke, Herr, dass wir in deinem Wort wirklich alles haben, was zu unserem Leben notwendig ist, zu einem Leben, wie du es gerne sehen möchtest. Und dass es darum geht, dass wir dein Wort wirklich reichlich in Anspruch nehmen. Und so geben wir dir jetzt alle Ehre und loben und preisen deinen herrlichen Namen. Amen. Ja, Daniel 4 ist sicherlich ein Kapitel, das nicht unbedingt zu den bekanntesten und zu den beliebtesten Kapiteln des Buches Daniels gehört, wenn man mal an Daniel 3 denkt oder auch an Daniel 6. Und trotzdem denke ich, ist es ein Text, der unseren Blick schärfen will, ja, für das, wie Gott gewisse Dinge sieht und beurteilt. Aber fragen wir zunächst einmal, was wir hier uns eigentlich vor uns haben. Daniel 4 ist ja trotz alledem ein recht interessanter Text, nämlich aus dem Grunde. Es ist ein Text, den wir von der Art her auch in anderen außerbiblischen Quellen der damaligen Zeit finden. Wie wir ja hier jetzt gehört haben, der Text scheint ja so ein normales Edikt eines babylonischen Großkönigs damaliger Zeit zu sein. Und wir erleben ja hier und wir entdecken hier, dass gerade so an den ersten und letzten Sätzen, wie der Großkönig Nebukadnezar da im Ich-Stil redet, über das, was er da so erlebt hat. Und das ist schon interessant. Wir haben also hier wirklich ein offizielles Dokument. Wir haben so ein Stück, ja, man kann sagen Biografie, so ein Stück Lebensbericht des Königs Nebukadnezar. Und man fragt sich natürlich, was hat den König wirklich dazu gebracht, nicht diesen Bericht, diesen Lebensbericht, dieses Stück Lebensbericht da zu veröffentlichen. Und was hochinteressant ist, dass der Heilige Geist, dass der lebendige Gott, ja, den Daniel inspiriert hat, diesen Text auch in den Kanon hier in die Bibel aufzunehmen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall, haben wir neben den verschiedenen, Textsorten, die es in der Bibel so gibt, wie eben Briefe, wie Reiseberichte, wie Lebensberichte, wie Listen, wie Aufzählungen, wie Geschlechtsregister, haben wir hier, und das finde ich ja hochinteressant, haben wir hier noch ein offizielles Dokument aus dem babylonischen Archiv in unserer Bibel. Und man kann davon ausgehen, dass Daniel vermutlich auch darauf zurückgegriffen hat. Das finde ich also schon recht bemerkenswert hier an Daniel 4. Dann, was die Zeit anbetrifft, mit Daniel 4 im Vergleich zu Daniel 2 und 3, machen wir so einen zeitlichen Sprung von circa 30 Jahren. Daniel 2 und Daniel 3, worüber wir ja in der Vergangenheit gesprochen haben, repräsentierte so die Anfangsphase des Reiches, der Herrschaft Nebukadnezars so um 600 vor Christus, wo es also ihm hauptsächlich darum ging, also wirklich seine Macht zu stabilisieren und vor allen Dingen sein Reich militärisch da abzusichern. Und jetzt, 30 Jahre später, also um 570 vor Christus, hört sich das natürlich hier in Daniel 4 ganz anders an. Wenn wir da lesen, gleich im Vers 1, ich, Nebukadnezar, da ich gute Ruhe hatte in meinem Haus und es Wohlstand auf meiner Burg. Solche oder ähnlich klingende Verse kommen uns ja irgendwie bekannt vor. Seele, Seele, du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre, habe Ruhe, iss und trink und sei guten Muts. Kennen wir alle das Gleichnis vom reichen Kornbauer aus den Evangelien aus Lukas Kapitel 12. Auf jeden Fall hat man jetzt den Eindruck, und so ist es auch, dass sich Nebukadnezar jetzt wirklich auf dem Höhepunkt seiner Macht, seines Ruhmes, seines Erfolges befindet. Er hat also ein stabiles Reich, er hat eine ordentliche Regierung, er hat gute Berater, die Untertanen scheinen auch zufrieden zu sein. Man hat so den Eindruck, er ist mit sich und der Welt zufrieden und ja, und bereitet sich wahrscheinlich auf einen glanzvollen Lebensabend vor. Und dann kommt es. Doch dann wird Nebukadnezar wieder ein Gesicht, wieder ein Traum zuteil, was ein Gericht über ihn da ankündigt. Und es ist anzunehmen, dass er dabei auch sofort an den Traum aus Daniel 2 dachte, der ihn damals ja auch irgendwie berührt, irgendwie aufgeschreckt hat. Aber offensichtlich hat der lebendige Gott ihn jetzt fast drei Jahrzehnte in Ruhe gelassen. Und jetzt schreckt ihn dieser Traum wieder auf und er ahnt, dass er wieder auf den einen wahren, lebendigen Gott angestoßen wird, aufmerksam gemacht wird. Und in diesem Gericht, das haben wir ja gerade gehört aus dem Text, in diesem Gericht wird nun deutlich, medizinisch würde man vielleicht heute sagen, dass er so in eine Phase des Wahnsinns hineinkam. Auf jeden Fall war er nicht mehr in der Lage, seine Ämter da auszuführen, und er wurde verstoßen und lebte da, wie wir ja gehört haben, lebte da wie ein Tier. Schließlich kommt er aus dieser Phase wieder heraus, wird wieder in seine Ämter eingesetzt. Das zunächst mal zu den einleitenden Bemerkungen, was dieses Kapitel anbetrifft. Und jetzt zeigt uns dieser Text, jetzt hilft uns dieser Text wirklich zu verstehen, wie Gott mit dem Nebukadnezar umgeht, wie Gott sich zweitens im Verhalten Daniels zeigt und drittens, wie Gott wirklich zu sehen ist. Werfen wir also zunächst einmal in einem ersten Punkt einen Blick auf den Großkönig Nebukadnezar. Und da fällt uns ja schon gleich in den ersten Versen von Daniel 4, fällt uns ja auf, dass Nebukadnezar eigentlich aus den früheren Lektionen nach Daniel 2 und 3 ja eigentlich nicht viel gelernt hat. Ist schon erschreckend zu sehen, liebe Geschwister. Mag sein, dass die 30 Jahre vieles überdeckt haben, was er damals nach Daniel 2, 3 ansatzweise verstanden hat. Besonders nach diesem eindrücklichen Machtbeweis Gottes in der Ebene von Dura, wo der lebendige Gott entgegen jeglicher menschlicher Vernunft und entgegen jeglicher Wahrscheinlichkeiten die drei Freunde da unversehens aus dem Feuerofen da herausholte. Und wir dürfen auch und wir können auch davon ausgehen, dass Daniel in diesen 30 Jahren immer wieder mit Nebukadnezar geredet hat. Und vor allen Dingen, dass er auch für ihn gebetet hat. Aber Nebukadnezar ist zunächst mal wie ein Mensch, wo man sagen kann, auf der einen Seite ganz nah von Gott angesprochen, von Gott berührt. Ja, es hat sogar eine Phase gegeben, wo er in gewisser Weise offen war für das Wirken Gottes, aber es kam letztendlich nicht zu einer Entscheidung. Und dieser geistliche Impuls, ja, verpuffte wieder. Und das merkt man auch daran. Er nennt hier Daniel wieder mit diesem Götternamen. Nicht, er hat auch längst noch nicht begriffen, nicht, dass es nur diesen einen wahren, lebendigen Gott gibt. Und dann haben wir auch gehört, er unterhält immer noch einen großen Stab von Zeichendeutern und von Wahrsagern. Nicht, und als die mit ihrem Latein am Ende sind, da greift er auf seinen Topmann zurück, auf Daniel zurück, damit er alles wieder so ins rechte Licht rückt. Und ich denke, was wir hier sehen an dem König Nebukadnezar, ist sicherlich auch eine Erfahrung, die vielleicht wir schon mit dem einen oder anderen Menschen gemacht haben. Nicht, dass derjenige dann wirklich berührt war, ja, vom christlichen Glauben, von der christlichen Botschaft, dass man wirklich so den Eindruck hatte, da fehlt nur noch der letzte Schritt. Der steht da vor dieser engen Pforte, muss sich nur noch da durchquetschen. Aber er steht und steht und er steht davor. Und irgendwie hat man dann doch den Eindruck, es bleibt alles beim Alten, es verpufft auch hier wieder alles. Auch hier nicht berührt von Jesus Christus, angesprochen vom lebendigen Gott, letztlich keine Konsequenzen gezogen, wieder in der alten Spur. Und das ist erschreckend zu sehen, bei solchen Menschen, die da wirklich, wirklich vor dieser engen Pforte stehen, aber sie stehen immer nur vor dieser engen Pforte. Und irgendwann verblasst das, irgendwann verpufft das. Und dann fällt man wieder zurück in diese alte Spur. Und das sehen wir zunächst mal hier bei dem König Nebukadnezar. Aber Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig, das sehen wir auch hier. Und jetzt gibt ihm der lebendige Gott mit diesem Traum wieder eine Frist. Wieder eine Frist. 30 Jahre waren vergangen, da hätte er auch entsprechend irgendwie reagieren können. Aber jetzt gibt er ihm wieder eine Frist. Denn zwischen Gerichtsankündigung und dem Gerichtsvollzug liegen 12 Monate, in der Nebukadnezar entsprechend hätte reagieren können. Und manchmal ist es ja so, dass der lebendige Gott die Zeitspanne angibt, manchmal tut es aber nicht. Auf jeden Fall gilt, was wir in Römer 2, Vers 4 lesen, verachtest du verachtest du den Reichtum seiner Güte, seiner Geduld und seines Langmuts und weißt nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr treiben will. Römer 2, Vers 4. Und es ist auch genau das, was wir auch im Petrusbrief lesen, liebe Geschwister, wo diese Kritik kommt, warum der Herr nicht zurückkommt, warum er so lange auf sich warten lässt. Und genau das hier als Begründung angegeben wird, ja, dass der lebendige Gott eben so langmütig und so geduldig ist und so lange wie möglich wartet, ob nicht doch der eine oder andere umkehren will, bevor er sein angekündigtes Gericht wirklich eben vollzieht. 2. Petrus 3, in den Versen 4 und 9 kann man das nachlesen. 2. Petrus 3, in den Versen 4 und 9. Gott ist also nicht jemand, der sofort zuschlägt. Er ist auch nicht jemand, dem die Sicherungen durchbrennen, sondern Gott, er ist jemand, der Gericht ankündigt, der auf das Verhalten der Menschen wartet, wie sie reagieren, und der dann dieses angekündigte Gericht vollzieht oder eben auch Freude daran hat, dass er es nicht durchziehen muss. Und da fällt uns ja diese Geschichte aus dem Buch des Propheten Jona ein. Diese eindrückliche Geschichte, wo der lebendige Gott, zum Ärger des Propheten, wo der lebendige Gott das angekündigte Gericht eben nicht vollzieht. Weil die Obersten bis hinunter auf die Gerichtsankündigung entsprechend richtig reagiert haben. Und diese Ankündigung des Willens Gottes, liebe Geschwister, ist natürlich etwas ganz Wichtiges, weil es eben die Verantwortung des Menschen zeigt und ihm die Möglichkeit gibt, darauf entsprechend zu reagieren. Und deswegen sind diese ersten drei Kapitel des Römerbriefes, sie sind ganz wesentlich, sie sind ganz entscheidend. Ab Römer 1, Vers 18 wird ja von dem Zorn Gottes geredet. Der Zorn Gottes, der wirklich über diese Sünde steht, das Ja, Gottes Zorn zu der Sünde, bezogen auf die gesamte Menschheit, aber eben das Ja zu dem Menschen selbst. Auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Und die Tragik ist, dass eben nur ganz, ganz wenige Gott ernst nehmen. Das ist die Tragik. Und wir fragen natürlich erneut, warum? Warum hat Nebukadnezar diese 12 Monate ja so verstreichen lassen? Warum hat er sie nicht entsprechend genutzt? Was wird dieser König gedacht haben? Wird er gedacht haben, es wird, wie wir das so sagen, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird, und es wird alles nicht so schlimm werden, wie es da im Traum dargestellt ist. Und inzwischen sind ja schon einige Monate nach der Traumankündigung da vergangen. Wollen mal schön ruhig bleiben und das mit den Glaubensdingen also nicht übertreiben. Und Daniel, nicht, ich schätze immer noch seine Frömmigkeit und seine Klugheit und seine Weisheit, und ich bin immer noch davon sehr angetan, aber Daniel ist immer ein Ausnahmefall. Nicht? Vielleicht hat er so ähnlich gedacht. Und das ist ja eine Haltung, liebe Geschwister, die wir ja immer wieder auf Schritt und Tritt begegnen, auch heutzutage, dass wir Gottes Wahrheit nicht bis ins Letzte ernst nehmen. Das heißt also, dass immer so eine Differenz bleibt zwischen dem, was Gott will und was Gott sagt, und dem, was wir wollen und tun. Und das ist die ganze Tragik auch heute. Ja, das ist auch eine Nachfolge, aber eine Nachfolge ist eben eine Nachfolge ohne völlige Hingabe, ohne radikale Hingabe. Und dann kommt es letztendlich so weit, dass es uns gar nicht mehr stört, dass wir Gott oder beziehungsweise den Heiligen Geist betrüben. Und so äußert sich hier auch bei dem Nebukadnezar dieser selbstgerechte Stolz. Dass wir das jetzt nicht falsch verstehen, liebe Geschwister, es ist etwas anderes, wenn ich immer wieder an meinen Unzulänglichkeiten scheitere und mit diesen Unzulänglichkeiten vor Gott trete, im Gebet, und ihn bitte, das zu ändern. Solche Gebete gefallen dem Herrn. Das ist etwas anderes. Aber es ist, und das macht Daniel 4 eben ganz deutlich, es ist eben eine ernste Warnung, dass es eben ein schwerwiegender Fehler ist, aus dem Warten und der Geduld Gottes wirklich also da naive Konsequenzen zu ziehen, so nach dem Motto, naja, dann wird auch schon nichts geschehen und wir können halt so weiterleben wie bisher. Und liebe Geschwister, wenn wir so heute in die Zeit hineinschauen, dann haben wir ja haben wir da auch ein gutes Beispiel. Und so zeigt Gott eben, so zeigt der lebendige Gott eben dem Nebukadnezar, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Das zeigt er natürlich auch uns. Und mit diesem Stichwort Bäume kommen wir natürlich zu einer ganz wichtigen Symbolik in der Bibel. Nicht das Bild vom Baum, das wird ja hier gerade auch erwähnt. Und das ist ja etwas, was immer wieder in der Bibel auftaucht. Positiv gedeutet steht der Baum natürlich für das Bild eines glaubenden Menschen. Der Klassiker ist Psalm 1, insbesondere dieser Vers 3, wo es da heißt, der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Also Psalm 1 und da besonders der Vers 3. Aber hier nun in unserem Text nicht das Bild vom Baum steht da für die Mächtigen der Welt, die Einfluss haben, die kommen und die gehen. Nicht? Und wenn man sich da besonders mal den Propheten Hesekiel zur Brust nimmt, Hesekiel 17, da geht es um das abtrünnige Israel, dieses ständige Auf und Ab mit diesem Volk, oder dieses Kapitel 31, wo es da um diese weltlichen israelischen Könige geht. Wir wissen ja, wie die meisten gelebt haben. Also hier geht es in unserem Text wirklich das Baum als Symbol des menschlichen Stolzes, ja, der noch nicht einmal vor dem Himmel Halt macht, so muss man sagen. Aber dieses Bild vom Baum finden wir natürlich auch im Neuen Testament. Denken wir nur an Johannes den Täufer, wo die Axt, Klammer auf, Gerichtszeit, Klammer zu, schon an den Baum oder genauer gesagt hier schon an diese Wurzel gelegt ist. Und dann kennen wir alle das Gleichnis vom Feigenbaum, das Jesus Christus erzählt hat in Lukas 13, wo es dann heißt, grab ihn nochmal um, vielleicht wird er noch Frucht bringen, wenn nicht, dann hau ihn ab. Und hier zeigt nun Gott dem Nebukadnezar mit dem Bild vom Baum, was er mit ihm vorhat, das über Nebukadnezar nicht nur das Gericht angekündigt ist, sondern es ist auch vollzogen, dass es auch ausgeführt wird. Man kann sich natürlich auch hier die Frage stellen, liebe Geschwister, warum redet Gott so drastisch? Warum redet Gott so drastisch zu dem Nebukadnezar durch dieses Bild vom Baum? Und das wird ja in Daniel 4 dreimal, liebe Geschwister, ausführlich betont, warum Gott das so macht. Vers 14, Vers 22 und Vers 23. Und da heißt es dann so sinngemäß, nur Gott ist groß. Nur ihm gehört alle Ehre, aller Ruhm, alle Macht. Kein Mensch, auch der Mächtigste, kann vor dem ewigen Gott bestehen. Gott ist Gott und der Mensch bleibt Mensch. Das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft, das war sie damals, das ist sie heute. Und das wird diese Botschaft auch bleiben. Und das, liebe Geschwister, gilt es zu erkennen und wirklich zu begreifen. Nicht nur für Nebukadnezar, sondern alle Menschen müssen das eigentlich begreifen. Das sagt ja auch sinngemäß jetzt besonders der Vers 14, wenn es da heißt, dass die Lebenden erkennen, dass der höchste Gewalt hat über die Königreiche der Menschen und dass er die Gewalt über die Königreiche der Menschen geben kann, wem er will, und er kann den Niedrigen darüber setzen. Also alle Menschen, die einmal über diese Erde gehen müssen, sollen das erkennen. Und das bedeutet auch für jeden von uns, du stehst vor dem wahren, lebendigen, heiligen Gott, der alle Macht und der alles Recht hat. Und darauf haben wir uns immer wieder einzustellen und entsprechend zu verhalten, liebe Geschwister. Natürlich, das ist richtig, wir sind keine Nebukadnezars. Aber wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, auch wir haben so unsere kleinen Bäumchen, die da in den Himmel wachsen. Unsere Vorstellungen, unsere Wünsche, unsere Pläne, unsere Erwartungen und so weiter und so weiter. Und wir haben sicherlich schon im Leben festgestellt, Gott lässt es nicht zu, dass diese rote Linie zwischen Gott und den Menschen durch den Menschen da übertreten wird. Gott lässt das nicht zu. Und ich fand interessant diesen Vers 9, wo es da heißt, und ich sah ein Gesicht auf meinem Bette und siehe, ein heiliger Wächter fuhr vom Himmel herab. Also so schützt Gott einerseits wirklich seine Ehre und Gottheit, aber andererseits auch unser Leben. Überlegen wir mal, überlegen wir wirklich einmal, wenn Gott unserem Stolz unbegrenzt freien Lauf geben würde. Können wir uns vorstellen, was wir am Tage des Gerichtes Gottes zu erwarten hätten. Also, sodass man sagen kann, ist es auf der anderen Seite dann wirklich nicht ein Geschenk Gottes, dass wir diesen qualitativen Unterschied zwischen ihm und uns haben erkennen dürfen und damit, wenn auch nur ansatzweise, ermessen können, was es bedeutete, dass er von sich aus in Jesus Christus aus lauter Liebe, Barmherzigkeit und Gnade diese rote Linie überschritten hat und in diese sündige Welt hineingekommen ist. Ja, das ist wirklich ein Geschenk, das ist wirklich Gnade Gottes. Und man fragt sich manchmal auch, worauf war der Nebukadnezar eigentlich so stolz? Worauf war der eigentlich so stolz? Und darauf gibt uns auch in gewisser Weise dieser Text Antwort. Wenn wir mal so den Vers 26 lesen, da würden wir sagen, da sagen wir auf seine monumentale Architektur. Und wenn man so ein bisschen Geschichtsforschung betreibt, stellt man fest, und das finde ich doch recht interessant, dass zwei der sieben Weltwunder der Antike auf den Ehrgeiz Nebukadnezars zurückzuführen sind. Und zwar einmal die sogenannten hängenden Gärten, die er damals für seine Frau errichtet hatte, und dann dieser pompöse Stadtwall, wenn ich das recht in Erinnerung habe, 90 bis 100 Kilometer lang und so breit, dass ein vierspänniger Wagen bequem wenden konnte. Also zwei dieser antiken, an dieser antiken Weltwunder gehen ja auf diesen Ehrgeiz von Nebukadnezar zurück. Und jetzt kann man sich den so richtig vorstellen, nicht? Da steht er da eines Tages auf der Dachterrasse seiner Residenz und steht da und sagt, diese großartige Stadt habe ich gebaut, hier wo ich stehe, das ist meine Residenz, alles geschehen durch meine Kraft. Kein Dank an den lebendigen Gott, pure Selbstvergötzung. Und kaum ausgesprochen, zieht Gott sein Gericht durch. Zieht Gott wirklich da sein Gericht durch. Und es ist schon erschreckend zu sehen, liebe Geschwister, wie der lebendige Gott dieses Gericht durchzieht, wenn er solch ein Gericht durchzieht. Nicht indem der Mensch also diese rote Linie, von der wir vorhin gesprochen haben, überschreitet, das heißt, indem er die Sünde des Stolzes nicht lässt, wird er quasi zum Tier. Dann bleibt vom Menschen, von seiner eigentlichen Würde, von seiner Schönheit, von seiner Berufung, von seiner Gottgemäßheit, bleibt dann nicht mehr viel übrig. Alles reduziert sich dann auf das normale Essen, Trinken, Schlafen, Sex. Nicht und genau das hat Jesus Christus von der Endzeitgeneration vorausgesetzt. Sie werden essen, sie werden trinken, sie werden heiraten, und sie werden sich heiraten lassen. Du kannst natürlich jetzt fragen, ist das schlimm? Natürlich ist das nicht schlimm, wenn ich esse, trinke und heirate, mich heiraten lasse und so weiter, das nicht. Aber das ist doch viel zu wenig, liebe Geschwister. Das ist doch viel zu wenig für einen Menschen. Das ist doch dann nicht mehr der Mensch im eigentlichen Sinne, wenn das Göttliche verloren geht und das Gottlose peu à peu überhand nimmt. Müssen wir doch ganz nüchtern sehen. Und wenn man das auf die heutige Zeit bezieht, wenn man das heute mal so in diesem gesellschaftlichen Kontext sieht, gerade an dieser Pandemie sieht man das ja besonders deutlich, liebe Geschwister, dann ist es doch erschreckend zu sehen, wie die Menschen in dieser Reduziertheit leben, ja, ich möchte fast sagen, leben müssen. Sie werden ja irgendwie, da ist ja jemand, der sie treibt. Das wissen wir doch. Und das ist doch dann nicht mehr der Mensch aus 1. Mose 1, Und ich möchte es mal so sagen, das Schlimmste, was der stolzen Menschheit passieren kann, das Schlimmste ist doch, dass Gott sich zurückzieht. dass Gott die Menschheit laufen lässt, dass er der Menschheit wirklich ihren Willen lässt. Nicht die Form des Gerichts, wie sie uns in Offenbarung geschildert wird, ist unbedingt das Schlimmste. Denn da ist Gott noch präsent. Da ist er noch der Erziehende, der Handel, wenn auch in einer unheimlichen Schärfe und Härte. Aber wenn sich Gott einmal zurückzieht und uns laufen lässt, und wenn ich hier auf dieses Land gucke und sehe, wie viel Gottloses sich da breit macht, wie viel Gottloses ja Gott da laufen lässt, dann kann einem schon Angst und Bange um dieses Land werden. Und deswegen ist es immer wieder unsere Aufgabe, Gott wirklich zu bitten, dass er immer noch zu Menschen redet, dass er immer sie noch mit der Bibel konfrontiert, dass er immer noch wieder ihr Gewissen unruhig macht und vieles andere mehr. Ganz, ganz wichtig. Also, das war zunächst mal dieser Blick auf Nebukadnezar. Und jetzt wollen wir in einem zweiten Punkt auch einen Blick auf Daniel werfen. Wir haben ihn ja schon in den ersten drei Kapiteln erlebt. Und es war ja immer wieder beeindruckend. Und man muss sagen, es ist auch immer wieder bewegend, wie der Daniel auf gewisse Situationen reagiert. So hier auch auf diesen Traum. Allein schon dieser Satz, ach mein Herr, dass der Traum deinen Feinden und seine Deutung deinen Widersachern gelte. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, solch einen Satz, solch einem Heiden zu sagen. Und wir haben ja auch gehört, Daniel hat sich zunächst mal auch über diesen Traum entsetzt. Er hatte auch beunruhigte Gedanken. Aber wir sehen doch hier, was der Daniel wirklich für eine vorbildliche, für eine mitfühlende, für eine behutsame Haltung gegenüber dem Großkönig Nebukadnezar zeigt. Da ist überhaupt nicht so ein Hauch von Selbstgerechtigkeit. Auch nicht so ein, wie wir das auch so kennen, so ein gnädiges Herablassen auf den Heiden oder so, was weiß ich, oder eine so Überlegenheit so nach dem Motto, ich habe sie ja schon immer gesagt. Er hätte ja auch sagen können, Nebukadnezar, das ist mir jetzt wirklich eine Genugtuung. Es ist mir jetzt wirklich eine Genugtuung, dir mitteilen zu können, zu dürfen, was der lebendige Gott über dich beschlossen hat und dass er jetzt endlich mal ein Exempel an dir statuiert und dass das endlich mal aufhört mit deinem ganzen Stolz und mit deinem ganzen Götzendienst. Endlich ist es soweit. Das wäre auch eine Haltung gewesen. Aber nein, wir sehen solch eine Haltung bei dem Daniel überhaupt nicht, sondern er sagt, ach mein Herr, was da auf dich zukommt. Und man muss schon sagen, da muss sich in der Tat in der Zwischenzeit wirklich ein Vertrauensverhältnis zwischen dem König Nebukadnezar und Daniel entwickelt haben. Nicht, wenn man jetzt auch weiterliest, Vers 24. Darum, Herr König, lass dir meinen Rat gefallen und mache dich los von deinen Sünden durch Gerechtigkeit, also durch ein bereinigtes Verhältnis zu Gott. Und ledig von deiner Missetat durch Wohltat an den Armen, so wird dein Glück lange währen. Also man spürt hier förmlich, wie der Daniel um Nebukadnezar wirkt. Und vor allen Dingen in dieser Liebe des Daniels zum König spürt man natürlich auch, sieht man auch die Liebe Gottes zu dem König Nebukadnezar. Und das ist natürlich mal auch eine Frage an uns. Natürlich auch mal eine Frage an uns, wie sieht es mit unserer Haltung aus? Nicht? Wenn wir die Menschen in unserem Umfeld mit Gottes Geboten und Gottes Gericht konfrontieren, haben wir wirklich dieses Mitgefühl eines Daniels in unserem Herzen, dass es uns in gewisser Weise schwerfällt, die Menschen auf ihre Sünden hin anzusprechen, nicht schwerfällt in dem Sinne, dass wir feige sind, aber dass es uns wehtut, nicht die Menschen auf ihre Sünden hin anzusprechen und vor allen Dingen auch auf das Gericht Gottes. Und das ist hier, was wir an dem Daniel lernen dürfen. Dass Daniel auch die Gebote auch die Ordnungen, auch das Gericht Gottes verkündigt. Und das ist ja etwas, was heute vollkommen in eine Nebenrolle geraten ist. Vollkommen. Und liebe Geschwister, wie will ein Mensch heute sich richtig messen können? Wie will er richtig feststellen können, nicht, dass er sich an den Geboten und Ordnungen Gottes vergreift? Wenn du ständig nur hörst, Gott ist freundlich, Gott ist nett, Gott ist lieb, Gott nimmt dich so, wie du bist. Wenn du nur das hörst, dann darf man sich doch nicht wundern, liebe Geschwister, wenn auf Evangeliumsverkündigung kaum noch eine Resonanz erfolgt. Wovon sollen sie sich denn retten lassen? Warum sollen sie sich ändern, wenn ich ständig das höre heutzutage? Dann denkt man doch wirklich, man ist in Ordnung. Und jemand hat mal gesagt, den Satz finde ich einfach treffend, die größte geistliche Krankheit heutzutage besteht darin, zu glauben, man sei eigentlich ganz ordentlich. Die größte geistliche Krankheit besteht darin, zu glauben, man sei eigentlich ganz ordentlich. Und wenn ich immer wieder diese Sätze von der Kirche höre, ja, dann glaube ich das. Und wir wissen aber, dass diese Menschen, dass da jemand hintersteht, dass sie jemand treibt, dass sie auch so denken. Und wenn dann diese Verblendeten, das heißt ja an einer Stelle der Bibel, der Fürst dieser Welt hat den Ungläubigen den Sinn verblendet, dass sie das helle Licht der Wahrheit, das helle Licht des Evangeliums nicht sehen. Und wenn jemand von diesen Verblendeten aufwacht, und das ist ja das perfide System des Widersachers, dann wird er worauf aufmerksam gemacht? Es gilt dann, einige Sünden zu reduzieren. Lüge etwas weniger, spende etwas mehr, sei etwas freundlicher, sei etwas hilfsbereiter, nimm statt 3 nur noch 2 Frauen und schon steht er wieder oben an und die anderen sind ganz unten und ich fühle mich wieder ganz ordentlich. Nur das eigentliche Thema, liebe Geschwister, wird überhaupt nicht angegangen. Das eigentliche Thema wird überhaupt nicht angegangen. Und wer freut sich übermaßen darüber? Der Widersacher Gottes und sein perfides System. Und dann steht er da und sagt wieder, wunderbar, und so bleibt ihr alle schön in diesem religiösen und gleichbleibenden Siff der Ordentlichkeit und marschiert alle eines Tages auf das Ende eures Lebens zu und dann werdet ihr alle die Rechnung nach Römer 6,23 präsentiert bekommen, der Sünde sollt, ist der Tod. Wunderbar. Das ist das perfide System des Widersachers. Und das macht Daniel eben hier nicht. Sondern er sagt zu dem Nebukadnezar klipp und klar, mach dich los von deinen Sünden. Mach dich los von deinen Sünden. Und darauf müssen wir immer wieder achten in der Verkündigung, dass es da wirklich zu einem ausgewogenen Verhältnis kommt. Auf der einen Seite richtig das Angebot der Umkehr und der Rettung in Jesus Christus, durch Jesus Christus, und auf der anderen Seite aber immer wieder hinweisen auf die Gebote, auf die Ordnung und auf das Gericht Gottes, nicht um was wirklich Gott was der lebendige Gott wirklich in seinen Geboten und Ordnungen sagt und was gilt. Und dass, wenn die Menschen eben nicht umkehren von ihrem sündigen Verhalten, ja, dass sie dann wirklich Gottes Gericht erreicht. Nicht? Und da müssen wir wirklich ein ausgewogenes Verhältnis finden, weder das eine noch das andere überbetonen. Aber so wie das heute in der Kirche läuft, das ist so ein perfides System des Widersachers, nicht, dass die meisten da wirklich auf dem Leim gehen. Ja, und jetzt kommen wir nochmal zum letzten Punkt, nach dem Blick auf Nebukadnezar, nach dem Blick auf Daniel, jetzt auch natürlich der Blick auf unseren Herrn, auf unseren lebendigen Gott, auf das, was hier wirklich zum Schluss von ihm gesagt wird. Und das ist ja einfach etwas Wunderbares. Und damit kommen wir eigentlich zu den schönsten Versen hier in Daniel 4, eben diese Verse 31 bis 34. Was für ein Zeugnis wird da von Gott gesagt, durch den Nebukadnezar. Nicht nachdem Gott ihm da seinen Verstand wiedergegeben hat, aber man möchte eher sagen, dann einen erleuchteten Verstand. Jetzt wird Gott gelobt, jetzt wird er als ewig beschrieben, dessen Macht unbegrenzt bleibt, der es macht, wie er es will, der König des Himmels ist. Früher hatte er noch gesagt, der Höchste der Götter. Also da schon mal ein Fortschritt zu verzeichnen. Demgegenüber alle Menschen, die auf Erden wohnen, nichts sind, der souverän ist in seinem Verhältnis zu den Menschen, der alle Macht und alles Recht hat, dessen Wege, auch die Wege der Demütigung, richtig notwendig sind. Und das gesamte Zeugnis über Gott endet mit der realistischen Selbsteinschätzung: Im Licht von Gottes Wahrheit und Gerechtigkeit kann Gott den Stolzen demütigen. So, jetzt kann man sich an dieser Stelle mal die Frage stellen. Ich stelle aber nur die Frage, beantworten könnt ihr sie selbst. Haben wir es hier mit einer echten Bekehrung des Königs Nebukadnezar zu tun? Das ist ja mal eine ganz interessante Frage. Gut, man könnte vielleicht vermuten, ja, wenn man mal so bedenkt, wie er seinen Bericht abschließt, eben nicht mit diesem Vers 33, in dem er beschreibt, wie er wieder in seine Ämter eingesetzt wurde, wie er wieder zu Ehre, zu Macht und Herrlichkeit kam, sondern dass er in der Schuldanerkenntnis des lebendigen Gottes jetzt lobt, ihn lobt und preist und ehrt. Und dass er das auch sehr permanent tut. Wie gesagt, es ist mal eine interessante Frage, haben wir es hier wirklich mit einer echten Bekehrung des Nebukadnezars zu tun? Ja, ich denke gerade Kapitel 4 auch sehr, sehr wichtig, wie ich denke auch alle, vor allen Dingen all die ersten 6 Kapitel, ganz, ganz wichtig eben auch für unsere heutige Zeit. Und auch hier haben wir wieder einiges erkennen können, liebe Geschwister. Vor allen Dingen ganz, ganz wichtig dieses Verhalten des Daniels, dass wir uns das immer wieder vor Augen halten, wie er dem Nebukadnezar gegenüber aufgetreten ist, dass er sowohl das eine wie auch das andere ihm gesagt hat, nicht? Und dann eben in dieser Haltung, das ist doch etwas, was wir also aus diesem Text wirklich mitnehmen wollen, und das wünsche ich uns wirklich von ganzem Herzen. Ich darf euch bitten, dass wir uns zum Gebet erheben. Ja, Herr Jesus Christus, wir hatten es ja am Anfang gesagt, dass eben Daniel 4 nicht unbedingt zu den bekanntesten und beliebtesten Kapiteln gehört. Aber ich denke, nachdem du uns heute das Wort aufgeschlossen hast, dass wir doch mit einer großen Dankbarkeit feststellen dürfen, ja, dass es auch ein hoffnungsvoller Text ist. Natürlich weiß ich nicht, wer von uns hier für welche Menschen betet. Kann sein, dass wir schon lange für Menschen beten, dass wir den Eindruck haben, da bewegt sich nichts. Aber deswegen haben wir hier dieses hoffnungsvolle Kapitel, dass es für dich eben keine unlösbaren Fälle gibt, sondern dann, wenn wir wirklich nicht sehen, dann lass uns hoffnungsvoll in diesen Text hineinschauen und weiter dranbleiben, für diesen Menschen zu beten. Aber wir dürfen auch sehen und wir müssen auch sehen, dass es ein sehr ernstzunehmendes Kapitel ist. Auch wir, Herr Jesus Christus, die wir an dich glauben, ja, wir sind noch nicht frei von aller Schuld. Und wir haben auch noch so mehr oder weniger unseren Stolz. Und wir wissen ja, Herr Jesus Christus, dass er sich sehr unterschiedlich zeigen kann. Und so bitten wir dich von ganzem Herzen, dass du uns wirklich vor Selbstgerechtigkeit bewahrst, dass du uns vor einem überheblichen Herabsehen auf andere bewahrst, dass du uns vor einer Kritiksucht bewahrst, dass du uns vor einer Ehrsucht bewahrst und vor allen Dingen davor, Herr, dass wir dein Wort nicht ernst nehmen. Wie hat es der Apostel Petrus gesagt, Herr? Und damit möchte ich schließen, Herr. Alle miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und so demütet euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und so wollen wir dir wieder einmal alle Ehre, allen Lob, allen Preis, allen Ruhm, allen Dank geben. Und lass uns darüber freuen, dass wir zu dir gehören dürfen, dass wir deine Kinder sind, deine Erben sind, dass wir wissen, auf welches Ziel wir zusteuern. Und lass uns immer wieder danken für diese, tja, für diese unbeschreibliche Gnade, für diese unbeschreibliche Liebe und Barmherzigkeit, ja, dass du uns wirklich aus diesem Sumpf herausgeholt hast. Wir hätten nicht die Hauch einer Chance gehabt, aber du hast es wirklich getan aus lauter Liebe zu uns, und dafür können wir dir jeden Tag nicht genügend danken. Und wir wissen, dass dieser Dank hier nicht ausreicht. Und deswegen verstehen wir umso mehr, dass in der Ewigkeit, ja, dass auch die Ewigkeit nicht ausreichen wird, um dir dafür zu danken. Da muss ja eine Herrlichkeit auf uns warten, Herr, die wir uns in keiner Weise vorstellen können. Nicht nur deswegen konnte der Apostel Paulus sagen, die Leiden hier auf dieser Welt, tja, sie sind nichts gegenüber dieser Herrlichkeit, die du für uns bereithältst. Und dafür geben wir dir noch einmal alle Ehre, allen Preis, allen Ruhm, allen Dank, Herr. Amen.